Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast, powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Hundetraining, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Mein heutiger Gast ist Janine Berger von The Bigfoot Way. Wenn man Janine und ihre Arbeit beschreiben will, reicht eigentlich ein einziges Bild. Ein Hof voller Hunde, die aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt kommen. Viele mit Rucksack, voller Erfahrung, manche schwer, manche leichter. Bei Janine dürfen sie erstmal ankommen, durchatmen, lernen und sich neu sortieren. The Bigfoot Way ist mehr als Hundetraining. Es ist eine Mischung aus Resozialisierungsprojekt, Auffangstation und Schule fürs Leben. Für Hunde und Menschen. Hier wird hingeschaut, zugehört und jeder Hund als Individuum gesehen. Angsthunde, Aggressionsfälle, Herdenschutzhunde, alles kein Tabu. Wir sprechen heute darüber, wie Janine arbeitet, was Hunde mitbringen, wenn sie bei ihr einziehen und was es braucht, damit Vertrauen überhaupt wachsen kann. Eine Folge für alle, die Hunde nicht nur erziehen, sondern verstehen wollen und bereit sind, ihre eigene Perspektive zu hinterfragen. Werbung. Mera ist mein Partner hier im Podcast und sorgt dafür, dass das Ganze hier läuft. Aber nicht nur das. Ich habe mit Ernährungsexpertin Annika von Mera schon vor einer Weile ein Beratungsgespräch für meinen Hunderudel geführt. Und es hat sich wirklich gelohnt. Einer meiner Hunde hat zuletzt richtig schlecht gefressen. Einmal kurz mit Annika gequatscht, das Futter umgestellt und zack, da frisst er wieder. Und das mit Begeisterung. Und das Beste, auch du kannst dich jederzeit kostenlos von Annika und dem Team aus Ernährungsexpertinnen beraten lassen. Solltest du hellhörig geworden sein, weil dein Hund einen empfindlichen Magen hat, aber noch zögerst, ruf Annika auf jeden Fall mal an. Sie beantwortet dir all deine Fragen, die dich quälen, und sie kann dir ganz bestimmt weiterhelfen. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Außerdem bekommst du mit dem Code TPF10 10% Rabatt auf das Futter von Mera. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und jetzt gehen wir rein in diese Folge. Hi Janine.
Ja, hi Jan. Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr gern. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke. Ich bin ganz gespannt auf alles, worüber wir heute so sprechen und was du für Fragen hast.
Ja, glaub mir, ich bin gespannter, falls es dieses Wort so gibt, und bin wirklich glücklich, dass du heute hier bist. Ich verfolge dich auf Instagram, dein Name da, The Bigfoot Way, und ich finde es großartig, was du so machst.
Ja, danke schön. Gleichfalls.
Lass uns starten mit der Frage und der Erklärung deinerseits. Warum heißt das Ganze The Bigfoot Way?
Ja, weil ich quasi von dem Hund, wegen dem das hier entstanden ist, der hieß Bigfoot, und von dem durfte ich ganz, ganz viel lernen. Und was die Körpersprache angeht, was Hundeverhalten angeht, was vor allen Dingen Hunde angeht, die nicht in das Schema F passen, die da irgendwie aus der Reihe fallen. Und der hatte, ja, ohne dass da bisher jemand rankam, eine soziale und emotionale Intelligenz und Kompetenz, die seinesgleichen sucht. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich von dem so viel lernen durfte und das jetzt auch seit vielen Jahren schon weitergeben darf.
Woran machst du das fest, dass der emotional und sozial so intelligent war?
Ich habe den ja auch ganz lange unabhängig von unserer Beziehung zueinander beobachten dürfen in der Türkei. Da kommt er ursprünglich her. Der hat da ja die Hundegruppen angeleitet mit einer Souveränität und mit einer Leichtigkeit und einem Wohlwollen und einer Fürsorge, die ich wirklich so auch nicht nochmal gesehen habe. Und der hatte für sein Gegenüber immer ein wahnsinnig feines Gespür, überhaupt nicht nur darauf bedacht, eigene Vorteile zu sichern, sondern der war sehr immer für die Gruppe, fürs Gegenüber. Der hat dem auch immer dann irgendwie Raum gegeben, geguckt, was braucht derjenige, und danach mit agiert und war unfassbar auch gut in der Menschenkenntnis. Ja, also einfach ein sehr, sehr beeindruckender Hund. Das ist, glaube ich, so diese klassische Geschichte, Hundetrainergeschichte. Man gerät irgendwann dann an einen Hund, wo eben nicht das Gelernte greift und der einen irgendwie beeindruckt und der so ganz anders ist als alle, die man vorher kannte. Und bei mir war das eben Bigfoot.
Richtig schön. Ich bekomme Gänsehaut, wenn du das sagst, und habe gerade so überlegt, dass wir in der heutigen Zeit mehr Menschen und Hunde wie Bigfoot bräuchten, damit es hier bei uns ein bisschen besser laufen würde.
Ja, absolut. Also ich habe es auch immer gesagt, nicht jeder braucht einen Bigfoot, weil der bringt natürlich auch, oder der hat so seine Eigenheiten mitgebracht. Aber so diese Herangehensweise, auch das Gegenüber zu sehen, die Bedürfnisse zu sehen, aber auch zu sehen, wo braucht derjenige Halt, wo braucht der Struktur, diese Klarheit, diese Authentizität und dieser Wohlwollen, das ist was, glaube ich, was ja super gefragt ist eigentlich in der heutigen Zeit, wo es sich nur noch um Ideologien dreht, auch im Hundetraining, ne?
Ja, mega spannend. Bin ich zu 100% bei dir. Ich habe so das Gefühl, dass es immer seltener um die Sache an sich geht, sondern nur noch darum geht, für seine Seite einzustehen und dann auf seiner Seite den Applaus dafür zu bekommen, dass man gegen die andere Seite was gesagt hat.
Ja, auf den Punkt. Und dabei verfehlen wir halt Hunde in ihrer Kernessenz eigentlich zu 90%. Ne? Weil Hunde finden nicht nur in den Extremen statt. Es gibt noch so, so viel dazwischen. Und ja, wir sehen es ja auch an der Gesellschaft und wir sehen es an der Tierschutzproblematik, die wir haben in diesem Land, wie sehr diese Ideologien und diese Extreme eigentlich die Fronten verhärten und wer hinten runterfällt, sind am Ende die Hunde. Ne? Weil es die ganze Zeit irgendwie nur noch darum geht, wer Recht hat und wer macht's besser. Und es geht eigentlich gar nicht mehr um die Hunde an sich. Ne?
Bin ich zu 100% bei dir. Warum sind wir deiner Meinung nach an dem Punkt, wo wir heute sind?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass immer weniger Menschen wirklich fair und wohlwollend konfliktfähig sind. Dass es viel darum geht, in der Komfortzone zu bleiben, dass Kommunikation ganz, ganz schnell immer in einen Streit ausartet, wenn man nicht einer Meinung ist und dass vielen auch das Werkzeug fehlt, vernünftig und auch gegebenenfalls gewaltfrei einfach zu kommunizieren und so, dass es eben auch beim Gegenüber genauso ankommen kann, dass ein Diskurs stattfinden kann, ne? Also dass ein Austausch stattfinden kann und nicht quasi nur ein, ja, ich sehe das nicht so wie du und deswegen bist du blöd, ne? Ja.
Ja, du sagst das gerade und ich frage mich, sprichst du von Mensch-Mensch oder Mensch-Hund?
Ja, sowohl als auch. Ne, das ist genau das, was ich sage. Ich glaube, das Phänomen beobachten wir auch bei Menschen untereinander und das projiziert sich auf die Beziehung zum Hund, weil der ja auch immer mehr zum Sozialpartner, ne, Ersatz teilweise auch wird. Und das ist dem Hund gegenüber nicht fair, weil Hunde einfach Hunde sind und bleiben und kein Freundesersatz, auch wenn sie natürlich Eigenschaften von denen mitbringen. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles nur auf diesem Freundschaftsohr hört, was der Hund tut. Na, weil dann wird's einfach ganz schnell unfair und dann geht's in emotionale Thematiken rein, auch bei Menschen, die da eigentlich gar nicht hingehören in dem Gespräch, ins Gespräch mit dem Hund. Na?
Welche Ohren brauche ich noch?
Ich glaube, auf jeden Fall ein sachliches Ohr. Das ist, ich glaube, müssen die Hunde viel öfter auch auf dem sachlichen Ohr lesen und zuhören, ne, gucken, Verhalten analysieren, erstmal gucken, was passiert da, ohne dass man gleich sofort in die Interpretation geht und dann ich sage mal zu unseren Kunden, in diesen Schritt raus, ne, also geht mal kurz nur so einen kleinen Schritt aus eurer Bubble der Beziehung zu eurem Hund raus, dass ihr einmal von oben, von außen drauf gucken könnt, weil dann fällt es einem meistens einmal ein bisschen leichter, da rationaler drauf zu gucken, wo eigentlich die Problematik liegt, auch bei sich selbst, ne? Weil wenn man immer so in seiner eigenen Suppe kocht, nur ohne mal ne, zu reflektieren oder mal sich was einen Blick von außen zu holen, dann ist es auch schwer, irgendwie voranzukommen, so wie man das möchte und
Ja, super spannend. Wir reden seit 7 Minuten und wir haben so viele Themen schon angeschnitten. Das wird heute richtig vielschichtig und nein. Ich finde es großartig. Wir haben, glaube ich, in 7 Minuten oder ich habe auf jeden Fall in 7 Minuten schon mal so einen ganz kleinen Eindruck davon bekommen, wer du bist und wie du denkst. Und du hast vorhin gesagt, wir leben in diesen Extremen. Und ich habe mich gefragt, wo stehst du bei diesen ganzen Polen, die wir haben? Wo stehst du dazwischen? Stehst du vielleicht auch auf irgendeiner extremen Seite? Wo finden wir dich?
Das ist so eine ganz, ganz spannende Frage, weil ich mich gar nicht so gerne mit Extremen identifiziere, aber ich glaube, das würden auch die meisten von den Extremen sagen, ne? Also ich glaube, für manche bin ich zu weich, für die anderen bin ich zu hart. Ich glaube, so ein gesundes Mittelmaß, ne, wenn man so ein Spektrum hat, dass man, ne, alles so ein bisschen flexibler sieht und einfach mal schaut, wen habe ich da überhaupt vor mir? Was motiviert den, sich so zu verhalten, wie er sich verhält? Ne? Und dann denke ich immer, das Wichtigste ist irgendwie fair stattzufinden. Und fair heißt für mich nicht, irgendwie Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Also wenn der Hund jetzt ausflippt, dann da auch auszuflippen. Sondern fair heißt für mich, wie kann ich ein Anker für den Hund sein und sein Verhalten verstehen, bevor ich es anfange zu verändern. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Gerade in einer Zeit, wo irgendwie alles entweder nur noch weggekekst und umgangen wird oder nur noch draufgehauen wird, dann geht das halt ganz, ganz schnell flöten, dass so dieses Wesen Hund in seiner Komplexität nicht erfasst wird. Und das halte ich für super wichtig.
Sind das so die beiden Extreme, die wir haben? Keksen und draufhauen?
Ja, würde ich schon sagen. Also nun muss man natürlich sagen, dass eine ist körperlich und psychisch vermutlich schädlicher als das andere. Davon muss man aber auch sagen, dass permanentes Konflikte umschiffen und alles versuchen, ausschließlich über positive Verstärkung zu regeln, ganz viele Hunde auch ins Tierheim und in die Spritze bringt. Also das ist so ein bisschen, ja, Pest oder Cholera.
Warum funktioniert es nicht, alles Positive einfach nur positiv zu verstärken? Also der Gedanke dahinter, der ist ja erstmal großartig. Der Hund zeigt mir was Tolles, ich verstärke das einfach und der zeigt mir das immer häufiger. Jetzt bin ich aber total bei dir. Das funktioniert halt leider nicht immer und nicht bei jedem Hund.
Ja.
Warum nicht?
Also erstmal ist das eine super Sache, wie du schon sagst, ne? Und ich kenne kaum Trainer, die das nicht auch irgendwie in petto haben und ganz viel benutzen, ne? Auch wenn man jetzt in diese andere Extremschiene guckt, ne, wo ich sage, da wird auf alles irgendwie nur noch draufgekloppt. Auch die benutzen ja häufig an anderen Stellen positive Verstärkung. Ne? Also so ist es nicht. Das funktioniert deshalb aber nicht, also ausschließlich, weil Hunde so nicht konzipiert sind. Ja, Hunde brauchen ganz klares, hey, das ist super und hey, das ist blöd. Wie man dann dieses, und das ist blöd, das ist falsch, gestaltet, das ist ja die eigentlich relevante Frage.
Bin ich bei dir. Ich durfte in der letzten Zeit so super viele spannende Gespräche führen mit Lena von Rudelabenteuer und noch so vielen anderen. Und ich habe in irgendeiner Folge habe ich gesagt, anders, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie soll der Hund noch ein Lob ernst nehmen, wenn es nie das Gegenprogramm dazu gibt? Ne? Also wenn es immer nur schön gibt, dann weiß er ja irgendwann gar nicht mehr, dass das schön ist, weil das ja das Normal ist.
Ja, genau. Also ne, es ist halt auch immer eine Frage, wenn ich jetzt wirklich jeden Furz lobe, um das mal so ganz banal zu sagen, dann verpufft das ja auch irgendwann. Ja. Dann ist die Wertigkeit so gar nicht mehr da in dem Extrem. Ne? Und dann kann ich jetzt natürlich anfangen und sagen, na ja, dann musst du irgendwie die noch besseren Leckerlis nehmen oder mit einer Salami rumlaufen oder keine Ahnung was, um das jetzt mal so ein bisschen auch aufzulockern, das Thema, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen. Das Problem ist, dass es da draußen einen Haufen Hunde gibt, die das überhaupt nicht interessiert. Denn soziale Konflikte möchten auf sozialer Ebene besprochen werden. Und was nicht passieren darf, bei aller Liebe zur positiven Verstärkung, ist, dass wir Hunde zu Robotern machen. Und uns selber dabei auch. Wir sind ja auch soziale Lebewesen. Und das Tolle an den Hund-Mensch-Beziehungen ist ja, dass wir da ein Gegenüber haben, was sich super auf uns einstellen kann und was sich an uns anpassen kann und was eine eigene Meinung hat und wo man ja wirklich in den Austausch und ins Gespräch miteinander gehen kann und gegebenenfalls dann eben auch in den Konflikt. Ne? Und das dann besprechen kann, das ist ja eine Riesenmöglichkeit, die wir da haben und die wir nicht verpassen dürfen einfach.
Ich habe neulich einen Podcast gehört. Steffen Hensler war im Hotel Matze und er hat über Kinder und Jugendliche erzählt. Also nicht über Hunde, aber in meinem Kopf war sofort der Turn auf Hunde. Und er hat gesagt, er erlebt heute, dass wir so viel fördern und so viel unterstützen und so viel an die Hand nehmen und alles so einfach machen und so schön machen. Und dass wir aber den Widerstand, den man braucht, um wirklich an etwas zu wachsen, dass wir den gar nicht mehr zulassen. Und da habe ich gedacht, ah crazy, das sehe ich bei den Hunden auch so ein bisschen so.
Ja, total. Das ist auch ganz spannend, dass du den Vergleich gerade ranziehst, weil meine Mitarbeiterin und beste Freundin Kathleen, die kommt tatsächlich aus der Jugendhilfe und mein Bruder arbeitet auch in der Jugendhilfe. Und wir sagen immer, wir machen eigentlich den gleichen Job, nur mit einer anderen Spezies. Ne? Und genau das, das ist eben auch das, was da beobachtet wird. Ne? Und bei Hunden ist es ja genauso. Also Hunde und Menschen wachsen ja nur, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Und ich erlebe ganz oft, was du auch gerade sagst, dass die Leute viel zu früh helfen. Und was dann passiert, ist, dass die Hunde ganz oft eine Ideenarmut entwickeln. Einfach, die kommen selber ganz, ganz schlecht auf Lösungswege, wenn ihnen der Mensch das nicht vorgibt. Und das ist so ein bisschen schade. Und ich glaube, da können wir gerade auch so von Hunden, die auf der Straße leben, super viel lernen. Und ne, da einfach mal drauf gucken, wie machen die das so? Und wann helfen die sich gegenseitig? Denn Hunde, ne, also ein wirklich souveräner Hund, der hilft nicht jedem gleich sofort, ne, sondern der schafft einen Rahmen, dass derjenige sich sicher genug fühlt, sich auszuprobieren. Und das ist es doch, worum es geht, ne? Und da meine ich jetzt nicht, die in einem luftleeren Raum zu lassen und ach, agier doch erstmal und dann gucke ich, was ich davon halte, sondern ne, ein Rahmen von außen, der dem Hund Sicherheit und Berechenbarkeit gibt, so dass der Hund dann aber eben auch trotzdem selber Lösungen finden kann, ohne dass ich den die ganze Zeit irgendwie an die Hand nehmen muss und engmaschig da kontrollieren und betreuen und fördern muss. Ne?
Mein Herz geht auf, wenn du das sagst. Ich liebe es. Ich liebe es, weil ich ganz oft sage, das Gehirn ist da, damit es benutzt werden darf. Man muss es nicht nur tragen.
Ja, und das ist ja auch, ne? Also du hattest ja auch gerade die Folge zur Epigenetik vor einiger Zeit. Und da wird ja auch gesagt, ne? Also Neuroplastizität, die gibt es ja nun mal im Hirn. Das heißt, das ist ja alles irgendwie, das entwickelt sich weiter. Das braucht Input, damit es weiter irgendwie vernetzt werden kann. Und das ist es doch. Und diesen Input darf der Hund auch mal, ohne dass wir jeden Schritt anweisen, bekommen. Ne? Und wir müssen unbedingt weg von diesem Gedanken, dass jede Negativerfahrung dem Hund unbedingt erspart werden muss. Nein, muss es nicht. Ne? Also wir klammern jetzt mal traumatische Erlebnisse aus, aber das ist nicht gleich alles so super schlimm, wenn nicht gerade eine krasse Beißerei entsteht, wenn einem Hund irgendwie reinkracht in die Hundegruppe oder so. Ne? Das ist immer die Frage, was entsteht daraus und wie bewältige ich das? Das ist ja das, was das Ergebnis vor allen Dingen mitformt. Wie gesagt, ne, krasse Beißereien und so jetzt mal außen vor gelassen. Ne, und ich glaube, da müssen wir lernen, auch Probleme und solche Erfahrungen auch wieder als Chance zu sehen und nicht nur darauf zu achten, alles irgendwie, was den Hund stressen könnte, zu vermeiden. Weil das nicht funktioniert in unserem Alltag. Der Hund wird an irgendeiner Stelle sich unwohl fühlen, der wird gestresst sein und das muss auch so sein, damit er wachsen kann. Ohne Stress, ne, also ne, nicht Überforderung, aber ohne Stress kein Lernen, kein Wachstum in dem Sinne.
Ich unterschreibe alles, was du sagst und finde es spannend zu beobachten, dass du, während du das erklärst, immer wieder an kleinen Stellen ein bisschen zurückruderst, weil du merkst, dass deine Aussage zu absolut ist oder du schon weißt, dass, wenn man es nicht sofort wieder einordnet, Gegenwind kommt.
Der Gegenwind, der kommt, glaube ich, so oder so. Also spätestens, als ich vorhin gesagt habe, dass nicht nur positive Verstärkung funktioniert, spätestens da kommt der Gegenwind, das weiß ich auch. Um den geht's mir gar nicht, aber bei Hunden sind einfach Pauschalaussagen fast gar nicht möglich, weil die so komplex sind und das so eine individuelle Sache ist. Und für den einen Hund ist das schon irgendwie ein traumatisches Erlebnis, da über den Haufen gerannt zu werden. Für den anderen Hund ist das erst ein traumatisches Erlebnis, wenn er wirklich stark beschädigt wurde. Na, und der Nächste steht auf, schüttelt sich und sagt, okay, wo ist die nächste Klopperei? Na, also das ist der Grund, warum ich da nochmal so, ja, wie du es nennst, zurückhole. Aber ich würde eher sagen, anders ausführe nochmal zusätzlich. Ne?
War gar nicht böse gemeint, ist nur auch in den letzten Folgen immer wieder aufgefallen, dass genau in dem Moment, wo man nicht alles positiv beschreibt, und ich nehme mich da selber gar nicht aus, ne, wenn ich mir alle meine Folgen in der Rückschau dann anhöre, mache ich das, glaube ich, auch, dass man immer wieder diesen einen Step zurück geht, die Tür so ein bisschen wieder aufmacht und dann denke ich mir danach immer so, warum? Also, ne, klar, ich bin bei dir, man kann das nicht pauschalisieren und man kann nicht einfach eine Aussage treffen und einen Haken hintermachen und sagen, das zählt jetzt für alle Hunde oder für X-Hunde. Aber warum sind wir heute an diesem Punkt, dass sofort Gegenwind kommt, wenn man mal irgendwie nur erwähnt, dass man nicht alles positiv macht?
Also ich kann dir ja nur mein Warum erklären, ne? Und mein Warum ist, ich möchte gerne in das Gespräch gehen, auch mit diesen unterschiedlichen Lagern. Ich tue das auch immer wieder auf Instagram oder in meinen Nachrichten, manchmal auch hier bei Seminaren, ne? Wenn da Leute dann auch mal ganz offen sagen, hey, warum eigentlich nicht und warum ne so oder warum nicht so? Ich finde das toll, wenn man auf einer vernünftigen Basis kommuniziert, wo es wirklich um die Sache geht und wo es nicht gleich in Überemotionalität und Schwarz oder Weiß abdriftet, finde ich, ist das ganz, ganz wichtig, dass man da immer wieder die Tür aufmacht und eben nicht Pauschalaussagen hauptsächlich trifft, um zu polarisieren. Weil das ist genau das Problem. Wir polarisieren viel zu krass an viel zu vielen Stellen und kommen danach nicht mehr zueinander. Und das ist für mich das, warum ich da diese Tür nochmal aufmache. Und worauf du, glaube ich, hinaus wolltest, ist, dass dieser Gegenwind von den unterschiedlichen Lagern einfach so extrem ist, weil die einen irgendwie sehen, wie viele Hunde durch das Umschiffen von Konflikten und alles irgendwie nur mit positiver Verstärkung lösen wollen, wie viele Hunde dadurch einfach im Tierschutz landen und mittlerweile auch wirklich in der Spritze, und ja auch nicht erst seit gestern, also getötet werden hier in Deutschland deshalb, weil Verhalten sich daraus entwickelt, was für viele nicht mehr tragbar ist und einfach gefährlich wird. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, denen Hunde auch genauso sehr am Herzen liegen, die da aber einfach mit einer anderen Brille drauf gucken, weil denen das leid tut, wenn der Hund Meideverhalten zeigt, wenn der Hund Stress zeigt oder ne, und ihnen zu Recht leid tut, wenn da irgendwie ein Hund in die Seite gegriffen wird und über den Gehweg geschleudert wird, weil er nicht leinenführig läuft. Ja, und das ja auch nicht zu Unrecht. Und ich glaube, der Grundtonus, dass Hunde einem wichtig sind, der ist eigentlich überall der gleiche. Aber die Art und Weise der Kommunikation ist oft ein Problem.
Ausrufezeichen. Finde ich richtig gut, was du sagst, dass dieser Grund, der Grundtonus ist überall gleich. Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich ganz, ganz fest. Und ich glaube, dass jeder aus seiner Sicht heraus auch wirklich für den Hund das Bestmögliche erreichen möchte.
Ja, also man muss sagen, ja, stimme ich dir zu, aber man darf da auch nicht zu naiv rangehen. Ne? Also ich habe diesen Fehler im Veterinärmedizinstudium gemacht und ich habe den auch im Tierschutz gemacht, dass ich dachte, auch wir sind doch irgendwie alle für die Tiere, das muss doch alles irgendwie total harmonisch und jeder hat da irgendwie an erster Stelle den Hund im Kopf. Das ist halt, so funktioniert der Mensch halt auch nicht. Ne? Also Altruismus ist so eine Sache, gerade im Tierschutz und im Hundetraining, da geht es schon auch viel um das eigene Präsentieren des Menschen und ne, um Bedeutung haben und um Applaus generieren, Zustimmung generieren, was darstellen, seinen Weg finden. Ne? Also das sind schon auch Sachen, die da super, super wichtig sind, weil es am Ende des Tages eben nicht nur Hunde sind, sondern auch Menschen, die Bedürfnisse haben. Und da ist eben auch eine Selbstdarstellung ein ganz, ganz großes Thema in den sozialen Medien mittlerweile. Na, das muss man halt sagen.
Das bringt mir jetzt schon so unglaublich viel Spaß. Du bist richtig gefühlt, bist du richtig tief in all diesen Themen drin.
Ja, weil ich mich da schon lange mit auseinandersetze. Ne? Und ich das ja auch viel an uns herangetragen kriege, ne? Weil wir jetzt halt, ne, wir haben ja durchaus auch gefährliche Hunde hier und auch mit wirklich speziellen Geschichten, Hunde, die wirklich schwer Menschen verletzt haben und so. Und ja, also ich tue mich immer schwer damit, weil die auch vermittelt werden sollen, die auslösen, zu präsentieren oder mit Absicht auszulösen und so. Und ich will das jetzt auch gar nicht direkt irgendwem anders unterstellen, aber ich glaube, das ist der Grund, weil das bei uns nicht so oft passiert, dass die Menschen schnell mit mir da in den Diskurs gehen wollen. Und ich habe nicht immer Kapazitäten dafür. Manchmal denke ich auch, oh Mann, die Hundebubble ist einfach auch nur anstrengend. Aber ich gehe schon gerne auch in den Diskurs, ja.
Wie oft in so einem Diskurs, wie oft sind da Momente, in denen du denkst, ach crazy, so habe ich das gar nicht gesehen, hier gewinne ich gerade richtig was aus dem Diskurs?
Und das passiert oft und am allerschönsten finde ich dann, wenn man eigentlich so irgendwie an zwei komplett unterschiedlichen Enden anfängt und dann ganz schnell merkt irgendwie, aha, gerade was so Begrifflichkeiten angeht, ne, das wird so oft aneinander vorbeigesprochen. Und eigentlich hat man eine total ähnliche Auffassung davon. Aber man kommuniziert es anders, werden andere Begriffe verwendet oder es werden keine Beispiele genannt. Das Gegenüber kann sich gar nicht vorstellen, wovon geredet wird. Und man spricht vielleicht von völlig unterschiedlichen Situationen. Dann geht es die ganze Zeit erstmal darum herauszufinden, hä, wo steht denn mein Gegenüber und was meint der eigentlich genau damit? Und dieses Hinterfragen und also auch wirklich dieses wertfreie Hinterfragen, beschreib mir mal genau, was du meinst und ne, erzähl mir mal erstmal, ohne dass wir gleich uns irgendwie an die Gurgel gehen, das finde ich total wertvoll. Ja, und da also da nehme ich ganz, ganz oft auch mit, ach ja, guck mal, ne, also so kann man da auch drauf gucken, weil na klar, ich mache das jetzt ja auch schon über 10 Jahre und ne, Weiterbildung hin oder her und ne, auch das, ich komme ja immer wieder auch an Leute von außen, aber es ist und bleibt ja auch trotzdem so eine kleine Blase, in der man sich bewegt und das ist schon schön, das auch von außen ne, mal zu betrachten und da mal auf andere drauf zu schauen und zu gucken, wie sehen die das so, wie agieren die so. Ne, das muss ich nicht immer alles toll finden, aber einfach eine andere Perspektive auf diese super komplizierte Situation, die wir ja auch innerhalb vom Tierschutz haben gerade. Ne? Also irgendwo zwischen Ethik und Moral und die Hunde werden reihenweise getötet hier in Deutschland, weil kein Platz für verhaltensauffällige Hunde irgendwo ist. Ne?
Irgendwo zwischen Ethik und Moral, das hat in über 300 Folgen noch nie einer gesagt.
Na, siehst du, jetzt schon.
Irgendwo zwischen Ethik und Moral. Was ist dieses irgendwo dazwischen?
Mhm. Ja, ich meine, quasi irgendwo zwischen Ethik und Moral gehen dann eben die Hunde in die Spritze. Ne? Also es ist auch eine Frage, die ich für mich auch noch nicht ganz geklärt habe. Ne? Also gerade auch Leute, die du schon im Podcast hattest, die haben ja dann auch den Shitstorm des Jahrtausends gekriegt, weil sie einen Hund, der gegen sie gegangen ist, am Halsband runtergesetzt haben und gesagt haben, ey, hallo, bis hierher. Und dann und das vielleicht auch nicht immer auf faire Art und Weise und ne, auch vielleicht auf eine Art und Weise, wo ich sage, boah, finde ich auch nicht mehr so angemessen. Muss ich aber auch nicht, weil ich bin gerade nicht in der Situation mit speziell diesem Hund. Aber da die Frage zu stellen, ist es okay, einen Hund zu retten? Und dann kann ich aber mit dem agieren, wie ich möchte, ob das fair ist oder nicht. Und das lasse ich wirklich jetzt mal so im Raum stehen, weil das auch eine Frage ist, die ich super schwer zu beantworten finde. Weil einerseits kannst du nicht sagen, alles ist besser als der Tod. Andererseits kannst du aber auch nicht sagen, ja, der Hund wäre jetzt sonst tot und ich darf aber trotzdem nur irgendwie so und so. Na, also es ist halt eine ganz, ganz schwierige Frage, gerade wenn man diesen Hunden gegenübersteht und wenn man mit diesen Hunden zusammenlebt, die nicht so leicht zu beantworten ist, weil es ja auch immer irgendwer machen muss. Ne? Also von außen ist das ja immer alles nett zu betrachten. Und von außen kann ich sagen, oh, hier warst du jetzt aber ein bisschen zu drüber. Oder ne, hier, das hätte jetzt nicht sein müssen. Oder so und so hätte ich das gemacht. Aber in der Situation ist das halt nochmal ein anderer Schuh. Ne? Und ich glaube, diese Frage zwischen Ethik und Moral, wie viel ist moralisch vertretbar, zum Beispiel an positiver Strafe, bei einem Hund, der ansonsten aufgrund seines gefährlichen Verhaltens gestorben wäre. So, und das ist jetzt kein Freifahrtschein zur Gewalt am Hund, nicht falsch verstehen. Ich meine das ganz, ganz rational betrachtet, diese Frage. Das ist ja die Frage, die ganze Zeit in den sozialen Medien und jetzt ne, da überall bei jedem, der in dem Thema ist, am Ende des Tages drüber steht. Und das zu beantworten, finde ich total schwierig. Ne, ich kann das für mich beantworten. Die Frage ist, kann ich das für die Hunde beantworten?
Wie beantwortest du das für dich?
Ich beantworte für mich, dass ne, ich kann das aber auch, weil wir diese Hunde auch hier haben. Ne, also Hunde, die auch wirklich schwere Beschädigungsabsichten haben, die auch Menschen irgendwie Teile aus den Armen gebissen haben und auch wirklich Leute massiv ins Krankenhaus gebracht haben. Also ne, ich bin in einer Position, wo ich das für mich gut beantworten kann und mir das Recht rausnehme. Das würde ich jetzt auch mal so nicht jedem zugestehen, sage ich auch ganz ehrlich. Wo ich sage, nur weil ein Hund, weil da eine Euthanasie im Raum stand, ist es für mich nicht gerechtfertigt, den Hund gewaltsam zu behandeln. Das heißt für mich im Spezifischen, nicht, dass man den Hund nicht irgendwie am Halsband runtersetzen darf oder dass man da mal kurz den zurückschieben darf und sagt, ey, bis hierher, mein Freund, sondern ich spreche wirklich von Tritten, Schlägen, Reinboxen, Näpfe über den Schädel ziehen, solche Sachen. Na, also das ist für mich ein No-Go, ob der Hund jetzt getötet werden sollte oder nicht. Ja.
Weil es den natürlichen Raum der Hunde verlässt?
Gar nicht nur, weil es den natürlichen Raum der Hunde verlässt. Ich meine, das ist ja nicht mal so, ne? Also unter Hunden gibt es ja durchaus auch Ernstkämpfe und da geht's dann durchaus um Leben und Tod, ne? Also ob die jetzt da, die ziehen natürlich im Gegenüber dabei keinen Napf über den Kopf, ne? Die beißen halt dann in die Kehle. Das ist ja nochmal einer on top, ne? Also den natürlichen Raum verlässt es nicht, aber für mich den ethisch-moralisch vertretbaren Raum. Und das muss nicht für jeden so sein, das ist aber für mich so. Auch weil ich das hier an unseren Hunden sehe, dass es anders geht.
Wie sieht das anders aus?
Ja, also so wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Also am Ende des Tages ist es völlig okay. Na, also wir reden jetzt wirklich von abgesicherten Hunden, ne? Und nicht davon, oh, dem Kaukasen, der dich gerade irgendwie zerfleischen will, fliegt der Maulkorb ab. Ey, bitte, dann nimm alles, was du greifen kannst, um dein Leben zu verteidigen. Ja, darum geht's jetzt gerade nicht. Sondern wir reden jetzt von abgesicherten Hunden, mit denen ich in Situationen gehe, um sie voranzubringen. Ja, das sollte ja das Ziel sein. Ne? Wenn ich mit Hunden in Konflikte gehe, gerade als jemand, der das als Profession macht, möchte ich den durch diesen Konflikt weiterbringen. So. Und das tue ich ja nicht, wenn ich dem jetzt irgendwie, den Napf über den Schädel ziehe, sondern das kann ich auch, wenn ich ihn abprallen lasse, ihn runterschicke und sage, so gehst du nicht mit meinem Körper um und ihm dann dadurch die Möglichkeit gebe, ins Nachdenken aufzukommen. Was kann ich stattdessen tun? Bei meisten funktioniert nicht. Na, und da hat sie auch was zu sagen. Da sind wir nicht im Bereich des Ignorierens. Ja, das macht keinen Sinn. Aber da die Ruhe zu behalten, nicht die Nerven zu verlieren und da ganz klar Körpersprache zu signalisieren und das machst du mit mir nicht. Ich verstehe, dass dir das gerade zu viel wird, aber das machst du mit mir nicht. Ja. Und dafür muss ich keinen Schmerzreiz verursachen. Das ist es am Ende.
Ich habe es schon zwei, dreimal gesagt. Ich liebe alles, was du sagst, weil das so klar ist, wirkt, so sehr durchdacht wirkt und ich merke, dass du das aus vollem Herzen machst, aber probierst, die Emotion dabei rauszulassen.
Ja, also wir können auch gerne auf die Emotionsschiene gehen. Ich empfinde das als hochgradig unfair, wenn das so passiert und als hochgradig unnötig. Mhm. Aber man muss dazu sagen, Gott sei Dank bin ich nicht nur auf emotionaler Ebene unterwegs. Gott sei Dank sind wir Menschen so konzipiert und das musste in dem Job auch sein. Das funktioniert sonst nicht, ja. Ich kann das total nachvollziehen, wenn Menschen mal irgendwie die Nerven durchgehen und denen Sachen passieren, die nicht passieren dürfen. Oder irgendwie der Hund doch nicht richtig gesichert ist. Oder das sowieso, wir sprechen jetzt nicht von Laien. Ich erwarte nicht von Otto-Normal-Hundehaltern, dass die immer die Nerven behält in einer Situation, wo der Hund irgendwie total eskaliert. Ne? Also darum geht's gerade gar nicht. Aber wenn wir auf professioneller Ebene sprechen, dann sehe ich das so, ja.
Nochmal vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht bräuchten wir mehr Bigfoots auf dieser Welt. Vielleicht bräuchten wir aber auch mehr Janines auf dieser Welt.
Das ist ganz lieb, kriege ich jetzt Gänsehaut. Aber das, was ich sage, das weiß ich durch diesen Hund. Und das habe ich durch diesen Hund und gerade durch ihn im Kontakt mit solchen Systemsprengern lernen dürfen. Die Anzahl an Hunden, die dieser Hund wirklich körperlich gemaßregelt hat, im Sinne von, ey, den schmeiß ich jetzt auf die Seite und den brülle ich ins Ohr. Oder das kann ich an zwei Händen abzählen und der Hund ist 15 Jahre alt geworden.
Wie hat er das sonst gemacht, wenn der das nicht brauchte?
Das ist die schönste Frage, gut, dass du sie stellst. Der hat ganz, ganz klar kommuniziert und auch ganz, ganz klar in den Eskalationsstufen kommuniziert. Ja, das heißt, da geht's über Imponierverhalten, Drohverhalten, ne? Solche, das immer wieder auch die Chance geben, auf eine Nervenstärke zu beweisen, ne? Also, der hat jetzt nicht nur, weil ein Hund dem irgendwie aufreitet oder respektlos mit dem war, den sofort auf links gedreht oder den, in die nächste Ecke geprügelt. Der hat erstmal eine ganze Weile durchgehend stabil seinen Standpunkt klar gemacht. Mit einer Ruhe und Souveränität und einer Ausdauer im Verfolgen von dem, was er möchte. Und das hat dazu geführt, dass das Gegenüber irgendwann zuhören konnte. Und ja, na klar, kam da mit Sicherheit auch mal die eine oder andere Pfote und Knurren und so. Alles super wichtig in der Kommunikation. Aber die Momente, wo der nicht anders konnte, als dann einmal wirklich den Hund wirklich auf die Seite zu schmeißen, sich über den zu stellen und den anzubrüllen. Das waren immer Hunde, denen er vorher 30.000 Chancen gegeben hat. Und das hat mich nachhaltig so beeindruckt. Und das auch wirklich bei Hunden, die es wirklich ernst gemeint haben. Da hat er einmal ganz klar gesagt, pass mal auf, so gehst du nicht mit meinem Körper um. Und dann hat er aber auch die Tür wieder aufgemacht und hat gesagt, hey, so und so können wir miteinander sprechen. Es gab auch Hunde, die hat er stehen lassen und ist zur Tür gegangen und hat gesagt, mit dir auf keinen Fall. Ne? Nicht, weil der jetzt irgendwie so super gefährlich war, sondern weil er einfach unsympathisch war. Das waren teilweise total nette Hunde. Ne? Aber der hatte halt auch so seine Vorlieben und manche eben auch nicht. Ne? Es gab auch Hunde, die hat der mit dem Blick zur Tür begleitet. Ne? Und wirklich nur mit dem Blick und Präsenz. Na, und davon konnte man einfach so unfassbar viel lernen. Und das war für mich das Aufschlussreichste, wenn er eben mit diesen sehr distanzlosen und respektlosen Hunden gearbeitet hat und trotzdem ja nicht irgendwie nur nach seinem Bedürfnis ausschließlich geguckt hat, der körperlichen Unversehrtheit, und sondern da einfach auch geschaut hat, was braucht denn das Gegenüber? Warum agiert der, wie der agiert? Ne, braucht der gerade mehr Raum oder braucht der einfach wirklich ein klares Setting, das machst du nicht und hier bewegst du dich nicht und das steht dir nicht zu als Privileg? Oder braucht der Raum und Bigfoot sagt, okay, pass auf, verstehe ich total, ich pinkel dir hier gegen den Baum, kannst du dir in Ruhe angucken und wenn du sprechen möchtest, bin ich da. Ne?
Gefällt mir. Du hast zweimal schon gesagt, so gehst du nicht mit meinem Körper um.
Ja.
Warum sagst du nicht, so gehst du nicht mit mir um?
Weil ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, da diese Trennung zu machen, es nicht persönlich zu nehmen. Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich eine Formalität. Ne? Ich sage das für mich so, weil für mich immer diese Abgrenzung der Persönlichkeit wichtig ist. Ne? Das nicht nur, wenn der Hund gegen einen geht, persönlich zu nehmen und zu sagen, der hat jetzt ein explizites Problem mit mir, weil ich bin, wie ich bin, weil dann passiert ganz schnell, das kann ja so sein, aber das passiert, was man bei Menschen ganz schnell passiert, ist, dass wir da auf so eine Abwehrhaltung, in so eine Abwehrhaltung geraten, mental. Und ich finde dieses Tür offen halten total wichtig in der Arbeit mit Hunden. Na klar, darf man auch als Mensch mal irgendwie einen Hund unsympathisch finden, ne? Also klar, passiert mir auch. Trotzdem, wenn das mein Job ist, finde ich es wichtig zu sagen, okay, aber das ist jetzt mein Job. Das muss nicht mein Privathund sein und wir müssen auch nicht Best Friends werden, aber mein Job ist, den voranzubringen. Und dem zu helfen, am Ende auch. Ne, in unserer Gesellschaft, die ja so irre viel von den Hunden abverlangt, besser klarzukommen.
Ja, bin ich auch wieder bei dir. Wie schnell hast du damals verstanden, dass du sehr genau hinschauen solltest, was Bigfoot macht, weil du eine Menge lernen kannst?
Das habe ich schon in der Türkei relativ schnell verstanden, weil ich es total irre fand, dass dieser Hund mit einem Blick eine ganze Hundegruppe bewegte und stoppte. Also es war natürlich nicht nur ein Blick, es war auch der Rest von der Körpersprache, aber mit einem Minimalaufwand, das war einfach nur beeindruckend. Und das hat er dann in Berlin bei einem Dogwalker auch nochmal gemacht, wo ich explizit darum gebeten habe, dass der Hund bitte nicht abgeleint wird. Ja, ich bekam dann den Anruf von einer ganz netten, aber auch ein bisschen eingeschüchterten Dame, dass doch mein Hund mit 15 anderen Hunden am Fischerhüttenparkplatz stünde und weit und breit niemand in Sicht. Und da war es nämlich genau so. Bigfoot schaute die Gruppe an, rannte los und nahm die ganze Gruppe mit und der Dogwalker alleine im Wald. Ne? Also, ja. Jetzt kann ich drüber lachen. In dem Moment, als der Anruf kam, so schnell bin ich noch nie Fahrrad gefahren. Ja. Genau, gemerkt habe ich es in der Türkei und dann kam irgendwie Deutschland dazu mit all seinen Ansprüchen und Ja, ich merkte ganz schnell, hey, irgendwie ist das jetzt hier aber alles ganz, ganz anders. Und ich habe jetzt hier irgendwie einen Berserker an der Leine und irgendwie alles, was ich davor in der Jugendgruppe im Tierheim gelernt hatte, griff nicht so wirklich. Und irgendwie war so unsere Freiheit aus der Türkei, alles irgendwie ohne Leine gemeinsam machen zu können, ohne Ausraster, weg. Und dann ging das halt los, ne? Dieser Input von außen, und über Hundetrainer. Ich bin auch aus Hundeschulen mit diesem Hund geflogen in Berlin. Ich war ja am Ende des Tages auch trotzdem Hundeanfängerin. Führte dann halt dazu, dass ich irgendwann sagte, Moment, stopp, irgendwie versucht ihr gerade alle diesen Hund, diesen Kangaleutsch-Kurzer, der so souverän ist und Gruppen geführt hat und auf der Straße aufgewachsen ist, in ein Raster von Golden Retrievern zu pressen. Weil damals war das natürlich alles noch ein bisschen anders in den Hundeschulen. Da waren wir die Exoten mit dem Auslandshund. Und durften auch in manche Hundeschulen gar nicht. Das ist halt heute Gott sei Dank anders. Aber da fing das so an, dass erstmal so dieser Blick dann getrübt wurde, ne? Und da musste man sich irgendwie durch Weiterbildung und durch Wege finden, Hunde verstehen, immer wieder reflektieren, irgendwie wieder aus dieser Wolke an externem Input rausarbeiten und das, was, ne, irgendwie sinnvoll war und zu ihm gepasst hat und was Sinn gemacht hat, einfach dazu nehmen, da den eigenen Weg draus basteln und so. Und das war, ja, also gewusst, dass man da genauer hingucken sollte, wusste ich von Anfang an. Und dann kam eben, ja, ne, ganz viel Meinung über diesen Hund von Leuten, die den eigentlich gar nicht wirklich kannten, bis auf eine Anamnese. Ne?
Wie oft würdest du sagen, ist das heute das Problem, dass wir den Hund gar nicht richtig kennen?
Oft. Ich glaube aber auch, dass das manchmal gar nicht verkehrt ist. Also, es ist immer wichtig, genau hinzugucken und genau zu schauen, wie agiert der Hund und warum. Wichtig ist aber nicht von vornherein eine Brille drauf zu haben, ne, sondern wirklich sich die Neutralität so beizubehalten. Und ich weiß, dass das manchmal schwer ist, wenn man irgendwie in der Woche als Trainerin den nächsten Anamnesebogen mit dem Herdenschutzhundmix aus Rumänien importiert zu Hundeanfängern liest. Ne, ich weiß, das ist schwer, dann nicht irgendwie schon voreingenommen, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall das und das Thema und der Hund ist so und so, ranzugehen. Aber das passiert natürlich, ne? Und das kann ich schon nachvollziehen, dass das auch so ist hier und da. Ich glaube, solange man sich da immer wieder reflektiert und sagt, hey, nee, den Hund kenne ich noch nicht. Und da jetzt einmal drauf zu schauen, finde ich super wichtig. Und ich finde es auch immer wichtig, den Menschen zu fragen. Ich sage das auch immer unseren Kundinnen. Keiner kennt diesen Hund besser als ihr. Und wenn ihr bei irgendwas ein doofes Bauchgefühl habt, sprecht darüber. Weil nichts ist schlimmer, als wenn dir jemand irgendwie deinen Hund als etwas verkaufen will, wo sich alles in dir sträubt und du sagst, hä, nee, so ist der eigentlich gar nicht. Ne, also das, ich weiß auch genau, wie sich das anfühlt, weil mir das bei diesem Hund auch gesagt wurde. Ne? Der war der Asoziale, der aus den Hundegruppen rausgeflogen ist. Der war der Asoziale, der angeblich keine Bindung zu mir hatte. Und ich hatte mit keinem Hund von Anfang an jene bessere Bindung als mit diesem Hund. Ne, aber ja, da wirklich in die Verhaltensanalyse zu gehen und nicht nur einen Stempel drauf zu klatschen, das ist ultra wichtig.
Jetzt hattest du das große Glück und durftest das alles von diesem Hund lernen. Ja. Welche Chancen haben wir denn sonst noch, das alles zu lernen, wenn wir jetzt nicht gerade so einen Hund zu Hause haben?
Naja, also mittlerweile ist das ja Gott sei Dank total anders, ne? Also die Weiterbildungsmöglichkeiten und Hunde zu beobachten und Hunde auch selber in die Hand zu nehmen, die sind ja heute viel, viel diverser, als das vor über 10 Jahren der Fall war, ne? Also ich hatte ganz schnell irgendwie die Hundetrainerangebote in Berlin abgeklappert. Das ist heute so gut wie unmöglich, ne? Aber auch einfach, ne, wir haben super gute Institute, ne, kynologisch, macht eine super Arbeit. Ne, Tino, Tiere in Not, Odenwald, da kann man ja auch durchaus Praktika machen, ne, und da Hunde beobachten, über Hunde lernen. Wir haben super viele Online-Angebote von wirklich Leuten, die das schon Ewigkeiten machen, auch mit speziellen Fällen. Und das würde ich immer wahrnehmen und das nehme ich auch bis heute wahr. Ne? Weil es immer wen gibt, der nochmal anders drauf guckt und der nochmal einen anderen Fall hatte und der nochmal einen anderen Ansatz hat. Ne? Keiner von uns erfindet das Rad komplett neu. Aber jeder macht ja auch irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding draus, probiert neue Sachen aus und probiert auch mal einfach so, auf welche Ideen man selber so kommt, probiert das aus an Hunden zum Beispiel. Also mache ich auch bei unseren Pflegehunden so. und guckt dann, was funktioniert für wen und ne, was funktioniert vielleicht auch gar nicht. Und da haben wir ja alle Möglichkeiten dieser Welt. Also wir haben ja so viel Seminar- und Webinarangebote und Aggressionslehrgänge. Ja, das gibt's ja alles und das, ja, ist das eine super Sache.
Was ist für dich Aggression?
Erstmal einfach Kommunikation. Ne? Ich glaube, was heute halt viel verkannt ist, Aggression ist halt nicht gewünscht bei uns in der Gesellschaft. Ne? Weder von Hunden noch von Menschen. Und Konflikte sind auch nicht gewünscht. Und das Problem ist, wir können als Menschen natürlich hinter unserem Bildschirm super gut Konflikte permanent umschiffen und sagen einfach, haha, jetzt habe ich hier mein Gift mal kurz hingerotzt und dann mache ich das Handy aus und dann sehe ich es nicht. Ja, aber Hunde, selbst wenn du da Konflikte umschiffen möchtest, die bringen den zu dir, in welcher Form auch immer. Ne? Das muss jetzt nicht irgendwie gleich der statusaggressive Hund sein, der dich nicht mehr in dein Wohnzimmer lässt, sondern das kann auch einfach ein Interessenkonflikt sein, ne? Hund möchte nach A, in Richtung A, ich möchte in Richtung B. Und wie gehen wir dann damit um? Ne? Aber es ist immer auch ein Potenzial für Wachstum. Aber an erster Stelle ist Aggression erstmal Kommunikation und ja auch eigentlich dafür da, Schäden zu vermeiden. Und das ist Normalverhalten. Und das ist halt nicht mehr normal in unserer Gesellschaft. Was aber bitte nicht heißt, dass wir nur, weil Aggressionsverhalten normal ist, sagen, ach, naja, dann lassen wir es halt so, ne, wie es ist, wenn es irgendwie gefährlich für Außenstehende ist. Ja, also wir sind ja auch mit Abstand, glaube ich, das toleranteste Land, was Aggression angeht. Und wir treffen immer mehr auf Hunde, die ja in Bereichen aktiv sind, die in anderen Ländern überhaupt nicht geduldet würden. Ja, und die ja nicht richtig gesichert sind, die nicht vernünftig erzogen sind, die keine vernünftige Beziehung zu ihrem Menschen haben, im luftleeren Raum gelassen sind. Also die Toleranzschwelle für Gesellschaft, nicht gesellschaftskonformes Verhalten ist ja bei uns wahnsinnig hoch geworden, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne?
Wo wären jetzt die ersten Schritte, die wir gehen müssten, damit sich das alles ein bisschen bessert?
Definiere alles.
Wir beschränken es mal auf die Situation der Hunde.
Ja, also du meinst quasi auf die Hunde in den Tierheimen, die nicht immer mehr da drin landen, ja. Die in die Spitze landen und so. Ja, das ist eine gute Frage, weil ne, an sich bräuchten wir Reglement von oben. Das hat aber nicht so die Lobby, das interessiert nicht so viel. Also dann kommt da wieder irgendein halb hingerotzter Hundeführerschein und eine halb hingerotzte Sachkunde, die man irgendwie auf dem Jahrmarkt schießen kann, hin und oder irgendeine Rasseliste, die überhaupt nicht Sinn und Zweck verfolgt. Das ist eine super, super schwierige Frage, ne? Weil am Ende des Tages finde ich auch nicht, dass das eine Geldbeutelsache ist, weil es auch viele Menschen gibt, die einen kleinen Geldbeutel haben und ein super Zuhause für Hunde sind. Und da auch, ne, wo keiner irgendwie so ausartet, dass er im Tierheim landet. An anderer Stelle macht es natürlich auch Sinn, Hundehaltung wahnsinnig teuer zu machen. Ich verstehe schon den Gedankengang. Ich glaube, von der Vanessa kam er.
Ja.
Aber ich glaube, das
hat sie hier im Podcast geäußert.
Genau, ich meine, das war nämlich bei dir, ne? Aber ja, genau. Ja. Und ich finde den Gedankengang total gut. Ich glaube, mein Herz als jemand, der nicht immer viel Geld hatte und auch wirklich mit dem letzten Hemd alles für seine Hunde gegeben hätte, fällt es mir ein bisschen schwer. Auf rationaler Sicht macht das vermutlich auch Sinn. Aber ich sehe auch ganz oft Leute, die wirklich einen goldenen Löffel haben und trotzdem am laufenden Band Hunde produzieren und dann wieder abgeben, die kaum Vermittlungschancen dann noch haben. Also am Ende des Tages bräuchte es vermutlich eine Sachkunde, eine vernünftig aufgestellte Sachkunde mit Leuten, die an diesen Hunden arbeiten und das auch seit Jahrzehnten, die wissen, worauf es ankommt bei der Prävention und dann eben Leute, die das kontrollieren. Ne? Anders kommen wir da, glaube ich, nicht drum rum. Was aber trotzdem passieren wird, es erwischt ja nicht die, die sich an die Regeln halten. Es erwischt ja die Hunde von den Menschen, die es nicht tun. Ne? Also das ist ja bei der Rasseliste bestens zu sehen. So, dann gibt's halt nicht mehr irgendwie die gut sozialisierten Steffis in den Bundesländern, wo es verboten ist vom guten Züchter, sondern dann gibt's halt die Vermehrer-Steffis, ne? Die halt vom Außen her sind wie die Maschinen, aber in der Birne leuchten noch drei Leuchten und die sind nicht richtig verknüpft. Ne? Klingt jetzt gemein, aber...
Das hast du sehr nett beschrieben. Das klingt jetzt wenig positiv für die Zukunft.
Ja, aber ich glaube, dass ich sehe das auch ein bisschen so. Ne? Also der Karren ist ja nun schon mehr als gegen die Wand gefahren und das interessiert halt trotzdem keinen. Ne? Also es interessiert halt irgendwie eine Handvoll Leute, die sich für diese Hunde einsetzen. Und es werden sich da gegenseitig die Hunde in Not hin und her geschoben. Und ja, aber eine Lösung gibt es halt nicht. Ne? Also es braucht halt allein schon für die Anschaffung von Hunden ja viel mehr Regulation, ne? Also aus meiner Sicht dürften Hunde nicht mehr übers Internet verkauft werden. Aus meiner Sicht dürften, und ich weiß, ich kriege jetzt wahrscheinlich voll den Anschiss aus allen möglichen Richtungen, aber ich sage das trotzdem. Aus meiner Sicht, und ich bin wirklich pro Auslandstierschutz, dürften Hunde nicht mehr direkt aus dem Ausland vermittelt werden, ohne dass sie über eine sachkundige Pflegestelle laufen. Und ich weiß, das trifft dann auch ganz viele nette Hunde, die überhaupt kein Problem darstellen würden. Ja, aber es schützt die Hunde, die hier zum Problem werden, weil sie einfach Hunde sind und weil sie sich so verhalten, wie es ihre Biografie und jahrzehntelange Selektion vorgeben. Und die landen dann eben nicht alle bei fachkundigen Leuten und werden dann zum Problem, werden dann ins Tierheim abgegeben. Ich meine, das ist ja eine ganz, ganz klassische Geschichte. Und wenn das Tierheim die nicht aufnimmt, naja, dann spritzt der Tierarzt das weg. Und das ist nicht fern. Also wir haben das ja auch bei uns auf dem Dorf am Arsch der Heide, bei den Nachbarn. Auch da ist es schon so gelaufen. Ich denke, Leute, wir wohnen fast gegenüber. Sprecht uns doch einfach an und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und ne, es wird Aufklärung noch und nöcher betrieben, aber das Problem ist, dass die selten die erreicht, die sich das erste Mal einen Hund anschaffen. Es erreicht meistens die, wo es schon einmal schiefgegangen ist und die dann daraus lernen wollen und die verantwortungsbewusst sind. Und dann geht es natürlich auch ganz klar um, ne, was ist Vermehrung, was ist Zucht, was braucht es wirklich, welcher Mensch sollte was für einen Hund haben auch, ne? Also da sind wir ja auch beim Statussymbol. Das ist ja das häufigste Problem. Guck mal in die Tierheime. Welche Rassen und Rasseschläge sitzen da am meisten? Das ist der Mali, das ist der graue Emsdeff, ne? Das ist der Kangal. Und ja, ne? Wer braucht und kann diese Rassen und Individuen mit ihren Bedürfnissen führen. Das ist nicht Otto Normalhans von nebenan, der seit 30 Jahren den Golden Retriever hat. Ne? Und sagt, na ja, dann ist es jetzt mal ein Mali. So, ne? Ja.
Ja, und dann kommt das schwere Ausatmen.
Genau. Ja, weil das wirklich... Ich habe auch ganz oft im Projekt hier bei uns, ne, mit unseren Pflegehunden das Gefühl, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und na klar kann man jetzt sagen, ey, ja, aber für den einzelnen Hund verändert das die Welt. Ja, aber frag mal die 1000 anderen Hunde, die irgendwie abgegeben werden, jetzt zum 4., 5. Besitzer auf eBay Kleinanzeigen verscherbelt werden, der seit 2 Jahren im Tierheim geschiebert wird, weil überhaupt keine Kapazitäten weder personaltechnisch noch auf fachlicher Ebene da sind. Ne? Dass diese Masse an Hunden, die eigentlich Fachkunde bräuchte, können wir gar nicht auffangen, weil wir nur so ein paar hundert Hanseln sind hier in Deutschland. Ne? Ja. Das ist das Problem. Und dafür gibt es halt eben gerade keine Lösung. Ne? Und klar kann da jetzt, ne, kann da jetzt die Hellhound Foundation 2.0 noch irgendwo aufmachen mit irgendwem anders, der auch sagt, hey, kommt, ich nehme auch 60 bis 100 Hunde oder keine Ahnung wie viele, die sonst in der Spritze gelandet werden. Ja, aber in einem Monat sind da die nächsten 100, 200 Hunde. Weißt du, was ich meine?
Total.
Also das,
total.
Wir müssen ja das
was
Problem
ist deine...
packen.
Was ist deine Motivation, das Ganze überhaupt weiterzumachen?
Die Hunde zum einen, also trotzdem das Individuum zum einen. Und ich glaube, weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass irgendwann bei all der Aufklärung die Menschen endlich mal aufwachen und es mal Unterstützung von oben gibt. Ne? Also der Druck wird ja größer, die Aufmerksamkeit wird größer und keine Ahnung, wie viele Hunde bis dahin noch ins Gras beißen müssen, bis sich was ändert, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich was ändert und dass die Leute schlauer werden, vor allen Dingen bei der Anschaffung von Hunden und was für Machenschaften, ob das jetzt Vermehrer sind oder dubiose Tierschutzvereine, sie unterstützen.
Was kann jeder Einzelne, der hier gerade zuhört, dafür tun, dass das passiert?
Das ist ganz einfach. Es gibt ja ganz, ganz viel Aufklärung schon auch in den sozialen Medien, als Video, als Beitrag, als Blogbeitrag, als was auch immer, drüber reden. Drüber reden und vor allen Dingen nicht nur mit denen, die es schon wissen, wo es bequem ist, sondern am nervigen Familientisch, wenn die Bürokollegin, die so gar keinen Plan hat und mit einem Malteser wesentlich besser bedient wäre, wenn und einem Hundetraining besser bedient wäre, die an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, auch ob sie es wollen oder nicht, bequatscht die, labert die zu mit, aber ne, ja, vernünftig. Also einfach drüber sprechen, aufklären, das Weitertragen an Informationen, zu sagen, ey, nee, bitte aus den und den Gründen kein Hund von eBay Kleinanzeigen, ob der jetzt direkt vom Vermehrer kommt oder schon durch fünf Hände gegangen ist. Bei der Anschaffung am besten irgendwie einen Trainer mit zu Rate ziehen. Ich kenne keine Kollegin, die nicht eine Kaufberatung mit anbietet. Aber ich kenne fast alle, die sagen, es wird überhaupt bis gar nicht, bis ganz wenig wahrgenommen. Und das ist schon das erste Problem. Hundeanschaffung muss weniger emotional sein. Da muss auch die Birne mit angehen. Weil wir eben nicht nur irgendwie einen äußerlich niedlichen Hund mit dem, mit vernünftig Training und einem sicheren Zuhause und tollen engagierten Leuten alles möglich ist, adoptieren. Das ist nicht so. Unterschiedliche Hunde haben unterschiedliche Limits, die sie erreichen können. Und das muss einfach zum Alltag und zum Menschen passen. Da muss eben weg, dass es eben für jeden, der das optische Nonplusultra sein muss, am besten noch in, weiß ich nicht, Bronze, lila gestreift mit blauen Augen oder so. Ja.
Ja, bin ich überall bei dir. Das Spannende ist, ich darf mit so vielen unterschiedlichen Leuten hier reden und es kommen immer ähnliche Ansätze, ne? Also was sollen auch sonst für Ansätze kommen? Das ist ja nun mal das, was irgendwie so greifbar zu sein scheint. Ja. Warum schaffen wir ein paar hundert Peoples das nicht, das ein bisschen größer werden zu lassen, das Ganze? Oder warum dauert es so lange?
Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube, weil es immer auch ein Ohr braucht, was das hören möchte. Ne, und ich glaube, dass vielen Menschen, bis sie die Erfahrung selber gemacht haben, nicht bewusst ist, wie sehr sie ins Klo greifen können und wie lebenseinschränkend das entweder für sie, wenn sie verantwortungsbewusst sind, sein kann oder für den Hund, ne, der dann eben weitergegeben wird, weitergereicht wird, im Tierheim landet oder sein Leben verliert einfach. Ne? Also es braucht ein offenes Ohr und ja, ich meine, guck dir die Qualzuchtdebatte an. Ne, das geht auch genauso sporadisch voran. Ne, mit Einzelnen, das trägt sich dann langsam weiter. Deswegen bräuchte es eigentlich mehr Regulation von oben.
Das heißt, es müsste sich irgendjemand finden, der Interesse daran hätte, einen Job ein bisschen weiter oben mal anzutreten, diesen ganzen Weg dahin geht und auf dem Weg dahin aber nicht vergisst, wofür er mal angefangen hat.
Ja, das gibt es ja auch, ne? Aber es ist halt jetzt kein Thema, was die breite Masse berührt, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also, das interessiert jetzt uns Hundeleute und ja nicht mal uns alle Hundeleute, das wäre schon mal gut, sondern es interessiert die, die am Ende den Karren aus dem Dreck ziehen, ne? Und irgendwie die 60-Stunden-Woche im Tierheim verbringen, um da irgendwie jedem gerecht zu werden. Ne? Das sind die, die es interessiert. Es interessiert die Hundetrainerinnen, die verzweifelten Menschen sehen und die Bilder aus dem Krankenhaus sehen. Das sind die, die es interessiert. Es interessiert ein paar vereinzelte Tierschutzvereine, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Ne? Also Auslandstierschutzvereine. Und es interessiert die, die dann empathisch genug sind zu sagen, hey Leute, es muss den Menschen mal zugehört werden. Aber es interessiert ja, wir haben ja noch nicht mal geschafft, dass für alle, die einen Hund haben, das völlig klar ist. So, wie soll das dann für wie soll das für die klar sein, die noch keinen Hund haben und die darüber nachdenken, sich einen anzuschaffen?
Na? Ich höre eine Menge Probleme, die natürlich bekannt sind.
Ich hätte auch gerne eine Lösung.
Aber ich hoffe immer so ein bisschen naiverweise vor jeder Aufnahme. Boah, heute erfahre ich so die eine Lösung und dann wird alles schön.
Oh Mann, wenn ich die hätte, würde ich nicht auf den Podcast warten, sondern dann hätte ich das schon umgesetzt. Ne? Aber Ja, also wie gesagt, da gibt es ja auch total engagierte Kolleginnen, die sich da auch noch weitaus mehr mit Aufklärung irgendwie auseinandersetzen können, die Zeit für nehmen und das ja auch wirklich gut machen und die sich da Gehör verschaffen, ja auch, ne, bei Politikern und so weiter. Aber es braucht dieses offene Ohr. Und ich glaube, wenn da nicht irgendwie Reglement und Strafen hinzukommen von außen, wird das nichts, ne? Weil am Ende des Tages, es tut ja auch der Politik nicht großartig weh, muss man ja auch sagen, ne? Also die Tierheime sind ja jetzt nicht irgendwie krass subventioniert vom Staat und haben da nicht viel Handhabe zu sagen, machen wir jetzt alles nicht. Das heißt, irgendwann, früher oder später, gibt es vielleicht den nächsten heftigen Beißvorfall mit fehlgeleitetem Beutefangverhalten, so wie 2000. Und dann gibt es irgendwie wieder einen Schnellschuss mit irgendeinem Beschluss, der überhaupt nicht mit den Leuten durchdacht ist, die da wirklich einen Plan von haben. Und ja, dann ist nachdem die Sintflut wieder.
Ja, auch das. Ja. Es sind dann Einzelfälle, die irgendwo aufploppen. Und auch dann, du hast es vorhin gesagt, geht es mehr um das Geltungsbedürfnis und das Darstellungsverhalten einzelner Menschen, die sich dann wahrscheinlich unterm Strich sogar noch etwas Gutes für sich selber daraus erhoffen, wenn sie sich dann da positionieren. Jetzt versuchen wir den verzweifelten Versuch, ist ein schöner Satz, ein rosiges Ende hier zu malen. Auf welches Thema müsste ich jetzt schwenken, damit das Ganze hier mit ein bisschen Konfetti und bunten Luftballons beendet wird?
Ich würde es gar nicht so weit schwenken, weil wir können ja auch einfach von Geschichten erzählen, wo genau diese Hunde, die irgendwie der Spitze entgangen sind, jetzt nochmal ein geiles Leben haben. Das ist ja gar nicht so weit weggeschwenkt. Und die Möglichkeit gibt es ja für diese Hunde, weil sich da Leute hinstellen und sagen, nee, ich nehme den jetzt, wie der ist, und ich gucke, dass ich den vorangebracht kriege und dass der noch irgendwie ein echt Leben voller Lebensqualität
hat.
Sehr, sehr
cool. So. Und genau das ist das, was ihr macht.
Ja, unter anderem wir. Nicht wir allein, aber wir machen das, ja.
Sehr cool. Dafür einfach mal Danke im Namen von allen, die zuhören und gerne Danke sagen wollen, aber gerade ja nur zuhören und nicht sprechen können. Deswegen übernehme ich das einfach mal. Muss auch mal gesagt werden, finde ich, weil wir suchen immer so ein bisschen diesen einen Fehler oder diese eine Sache, die dann irgendwie nicht so cool ist, aber man vergisst, finde ich, viel zu oft mal den Leuten, ja, einfach Danke zu sagen für das, was sie machen, selbst wenn es vielleicht nicht immer genau der Weg ist, den man selber auch gehen würde.
Ja, ja, genau das. Man muss nicht immer einer Meinung sein, um Leben zu retten, ne?
So, Janine, das war schön heute. Das war cool. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das wirkt alles so durchdacht. Und du hast gesagt, ja, weil du dich so lange schon damit beschäftigst und ich habe total gemerkt, du bist voll drin in diesem Game und du spielst es mit und schaffst es aber trotzdem immer wieder, glaube ich, von außen oder von oben oder wie auch immer wir das benennen wollen, mal drauf zu schauen und es ein bisschen emotionsloser einzuordnen und zu gucken, so was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wo kann man reingehen, wo sollte man nicht reingehen, wo verbrennt man einfach. Das mag ich sehr.
Dankeschön, mir hat auch ganz viel Spaß gemacht. Danke.
Das freut mich sehr. Und am Ende möchte ich dich natürlich auch noch fragen, wohin deine Palette Futter geht, die du als ganz, ganz kleines Dankeschön für deine Zeit und für das, was du heute uns hier geschenkt hast, weitergeben darfst.
Ja, meine Palette Futter, die geht ans Tierheim Troisdorf. Mit denen arbeiten wir schon ganz lange zusammen und die machen einen tollen Job. Und da gibt es genügend Mäuler, die das hinunterschlingen werden.
Sehr gut, dann sage ich an der Stelle mal guten Appetit.
Ja, genau.
Cool, Janine, nochmal vielen, vielen Dank für sehr, sehr klare Worte und ein sehr realistisches Bild, was du gezeichnet hast.
Ja, vielen Dank. Das war sehr schön. Auch danke für die Anfrage und danke für deine Sichtweise und überhaupt. Das war toll.
Von Herzen gern. Von Herzen gern. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal, weil ich schwer hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal hier unterhalten haben.
Super gerne, jederzeit wieder.
Dann sage ich mal dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Euch auch noch einen schönen Tag. Und jeder, der es schafft, irgendwo das von Janine benannte offene Ohr zu finden, erzählt einfach darüber. Das ist das, was die Hunde brauchen, was alle Hunde irgendwie brauchen, damit wir hier ein Stück vorankommen.
Perfekt.